Mich führt es dazu, mir die Frage zu stellen, wann ich eigentlich das letzte Mal im Theater gewesen bin und muss feststellen, dass mein letzter Theaterbesuch doch schon eine ganze Weile zurückliegt. Das liegt sicher unter anderem auch mit daran, dass ich in letzter Zeit eigentlich immer von Projekt zu Projekt gesprungen bin. Radio Korax hat da durchaus auch was damit zu tun. Zwischendurch ist kaum noch Zeit übrig geblieben, zum Beispiel dafür ins Theater zu gehen. Und das, obwohl im Theater eigentlich immer wieder Sachen stattfinden, die mich eigentlich interessieren dürften. Und wenn man dann nochmal genau hinschaut, dann findet eigentlich was ganz Ähnliches auch am Theater selber statt. Da arbeiten Leute, die oftmals so viel Überstunden und Leistungsdruck haben, dass ihnen vom Leben jenseits des Theaters eigentlich gar nicht mehr viel Zeit übrig bleibt. Das ist zumindest eine Bestandaufnahme, die in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Theater der Zeit zu lesen ist. Eine Ausgabe, die sich in ihrem Themenschwerpunkt nämlich genau mit den Arbeitsverhältnissen im Theater beschäftigt. Um einen kleinen Einblick in die aktuelle Ausgabe von Theater der Zeit zu bekommen, habe ich jetzt Jakob Heine am Telefon, der Redakteur dieser Zeitschrift ist. Guten Morgen, Jakob.
Guten Morgen.
Ja, ich finde es ja erstmal immer relativ interessant, neue Zeitschriften kennenzulernen. Ich muss zugeben, ich bin auf Theater der Zeit erst durch deinen Hinweis sozusagen aufmerksam geworden. Vielleicht kannst du am Anfang erstmal sagen, was ist das überhaupt für eine Zeitschrift, in was für einem Kontext, was für einer Tradition vielleicht steht die?
Also Theater der Zeit ist 1946 gegründet worden und war dann die Theaterzeitschrift, die in der DDR erschien und eben über Theater in der DDR, aber auch im Ausland und auch in der BRD berichtet hat. Und war damit quasi die Osttheaterzeitschrift im Westen, in der BRD, gab es Theater heute. Diese Zeitschrift gibt es auch heute immer noch. Theater der Zeit auch. Er hat sich quasi auch über die Wende halten können und beschäftigt sich heute eben auch mit Theater im deutschsprachigen Raum, aber auch Theater im Ausland. Also Theater der Zeit veröffentlicht immer wieder regelmäßig Bücher über Theater im Ausland, quasi zusätzlich zum normalen Heft. Das Heft erscheint dann 10-mal im Jahr und dann gibt es eben ab und zu Bücher über Theater in China beispielsweise oder in Lateinamerika oder aber auch in den Niederlanden oder der Schweiz.
Jetzt gibt es da in jeder Ausgabe, wenn ich das richtig sehe, so eine Art Themenschwerpunkt. Und wenn man jetzt die aktuelle Ausgabe sieht, ich habe sie hier gerade in der Hand, da ist da die Überschrift oder sozusagen der Titel von dieser Ausgabe Glanz und Elend, Schenja Lacher und das Ensemble-Netzwerk über die Zustände am Stadttheater. Ich denke, auf das Ensemble-Netzwerk kommen wir da auch noch zu sprechen, aber wenn es um die Zustände am Stadttheater geht, auch um die Arbeitsverhältnisse am Stadttheater, dann habe ich da ja erstmal eine Vorstellung, wo man denkt, okay, es gibt an den städtischen Theatern so Ensembles, da sind Schauspieler, die sind da fest angestellt. Eigentlich erstmal eine relativ sichere Angelegenheit von der Anstellung her. Jetzt ist das wahrscheinlich eine Vorstellung, die so ein bisschen veraltet ist, aber vielleicht kannst du da mal erzählen, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren, also diese Anstellungsform an diesen städtischen Ensembles.
Ja, das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf jeden Fall enorm verändert. Und zwar, sage ich mal, auch im Zuge einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, dass normale Arbeitsverhältnisse immer unwahrscheinlicher werden und quasi auch mit einer Deregulierung des Kapitals auch eine Deregulierung der Arbeitsverhältnisse einhergeht. An den Theatern konkret, an den Stadttheatern, stellt sich das ja so dar, dass gerade auch im Osten in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Theater in städtische GmbHs umgewandelt wurden. Also sie wurden quasi privatisiert und damit ist Folgendes passiert. Da hat man nämlich für das künstlerische Personal oftmals Haustarifverträge eingerichtet, die in der Regel hinter den Flächentarifverträgen weit zurückblieben und sowas wie Sonderregelungen vorgesehen haben. Und darunter zum Beispiel eben niedrigeres Gehalt, Lohnverzicht, um den Etat auszugleichen, und derlei Dinge mehr. Also erstmal quasi hängt die Situation des künstlerischen Personals, also auch der Schauspieler, an den Stadttheatern damit zusammen, dass es da diese Privatisierung gab, dass die städtischen GmbHs eingerichtet wurden, womit die quasi nicht so behandelt werden wie alle anderen städtischen Angestellten. Also da wurde quasi ein Sonderfall geschaffen.
Jetzt ist ja die Privatisierung im kulturellen Bereich, was man eigentlich im ganzen kulturellen Bereich ja feststellen kann. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da die Situation am Theater dann auch nochmal besonders ist, gerade weil es ja da zum Beispiel, also wenn es so in die Probezeit zum Beispiel dann reingeht, wo ja eine besonders intensive Arbeit ist, wo ich mir auch vorstellen kann, dass dann besonders da Überstunden geschoben werden und so weiter. Würdest du sagen, dass es sozusagen, was die Arbeitsverhältnisse betrifft, dass es da, also sozusagen über diese allgemeine Tendenz im kulturellen Bereich hinaus, dass es da auch nochmal besondere Schwierigkeiten gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich klar, dass in einem künstlerischen Beruf man nicht arbeiten kann wie, sag ich mal, ein Steuerfachmann oder ähnliches, sondern dass man natürlich eine gewisse Freiheit in der Einteilung von Zeit und so weiter braucht. Nur ist genau das quasi eine gewisse Freiheit im oder Flexibilität auch tatsächlich im Umgang mit Vorgaben hat jetzt dazu geführt, dass Leute tatsächlich sich verschwinden, und zwar im nicht im positiven Sinne, sondern tatsächlich auch im negativen Sinne, sich tatsächlich einfach verbrauchen, sich wirklich verbrennen für das Theater. Und zwar eben auch, weil die Theater immer mehr Produktionen machen, ja. Also immer mehr erstmal Aufführungen, immer mehr Repertoirestücke, dann aber auch immer immer mehr zusätzliche Veranstaltungen, Lesungen, Abendveranstaltungen, Special Events und so weiter und so fort, ja. Das sind natürlich alles Veranstaltungen, bei denen, die auch eine unwahrscheinliche Mehrbelastung die Schauspieler darstellen, die immer mehr Text lernen müssen, immer mehr auf der Bühne stehen müssen, immer mehr Proben machen müssen, wieder Aufnahmeproben und so weiter. Und eben diese zusätzlichen Veranstaltungen. Und so würde ich sagen, kann man wirklich davon sprechen, dass es so etwas gibt wie es wird immer mehr produziert am Theater quasi, aber mit immer weniger oder gleichbleibendem Personal. Und das heißt natürlich, dass die Arbeit intensiviert wird. Und das heißt, die Leute müssen tatsächlich mehr leisten in weniger Zeit. Und das müssen vor allem im Moment die Schauspieler ausbaden. Und der Unmut, der unter den Schauspielern herrscht, ist völlig nachvollziehbar. Und das ist Unmut, das ist aber auch Sorge, das sind auch wirklich Bedenken. Ich war erst letzte Woche bei dem Vorsprechen der Absolventen der HMT Leipzig in Halle. Und die jungen Schauspieler erzählten dann, dass sie wirklich eben große Zukunftssorgen haben, weil sie nicht wissen, wie sie mit den kurzfristigen Verträgen, dem niedrigen Gehalt, den immer wechselnden Wohnorten und auch dann doch letztlich auch einer unsicheren Arbeitssituation, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Jetzt ist ja ein Aspekt dieses Problems auch, inwiefern das sozusagen auch eine Auswirkung auf die Theaterproduktion selber hat. Also wenn sozusagen die Schauspieler immer mehr belastet sind, dann frage ich mich, okay, geht diese Verschärfung von Arbeitsverhältnissen auch irgendwie einher mit einer Veränderung im sozusagen der künstlerischen Tendenz?
Ja, also das, was wir auch in dem Heft, in dem Interview haben, wenn wir beispielsweise mit Xenia Lache, einen Schauspieler vom Residenztheater, der jetzt dort seinen Vertrag nicht verlängert hat, weil er gesagt hat, dass er unter den Bedingungen nicht mehr arbeiten kann. Also in dem Interview sagt Xenia Lache, dass die Gefahr besteht, unter diesen Bedingungen, die herrschen, dass man als Künstler, als Schauspieler, dass man zynisch wird. Und zwar zynisch in der Art und Weise, dass einem sowohl die Produktion als auch das Publikum, also auch die eigene Arbeit egal wird und damit natürlich erstmal das künstlerische Niveau absinkt, weil man einfach nicht mehr die Zeit und die Energie hat, tatsächlich Rollen in einer bestimmten Art und Weise auch spielen zu können, die tatsächlich sich anverwandeln zu können und auf der Bühne darstellen zu können. Also da gibt es einfach auch eine gewisse Naturgrenze, würde ich mal sagen, bei den Schauspielern. Und dann quasi der Zynismus ist quasi eine Art Schutzreaktion, der aber natürlich total schädlich ist für das Kunstprodukt. Andererseits wäre es wirklich zu überlegen, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das stimmt, aber ob nicht auch eine bestimmte postmoderne Spielweise der Überforderung, ja, der einer bestimmten performativen Bühnendarstellung, ob die nicht eigentlich auch mit einer bestimmten Überforderung der Schauspieler zusammenhängt. Also ob nicht in einer gewissen Art und Weise auch eine bestimmte Spielweise, performative Spielweise, die auch öfter auf dem Theater inzwischen zu sehen ist, ob die nicht eigentlich auch den Schauspielern quasi dahingehend entgegenkommt, weil sie erlaubt, eben auch die Probleme der Schauspieler selbst mit auf die Bühne zu bringen. Also ob sich das nicht auch gegenseitig bedingt.
Das ist ja ziemlich interessant, da festzustellen, dass ja da eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, dann sozusagen die besondere Entwicklung von Arbeitsverhältnissen am Theater und dann sozusagen eine bestimmte Art und Weise auch Stücke zu produzieren, eine bestimmte Spielweise, dass das irgendwie miteinander verflochten zu sein scheint. Jetzt kommt ja aber auch noch dazu, dass sozusagen in diesem ganzen Komplex es auch ganz zentral um die Rolle des Theaters in der Gesellschaft geht, weil sozusagen, wenn Theater privatisiert werden, dann sagt das ja eigentlich was aus, was sozusagen das Theater für eine Stellung in der Gesellschaft eigentlich hat. Und das habt ihr sozusagen in den Texten, die in dieser Ausgabe von Theater der Zeit zu lesen ist, ist das immer wieder zusammengefasst unter dem Stichwort der Relevanzdebatte. Das klingt so zusammengeschossen wie so ein Stichwort, als ob das sozusagen in Theaterkreisen ja sozusagen schon länger diskutiert wird. Was wird denn mit dieser Relevanzdebatte bezeichnet?
Na ja, gut, grundlegend geht es dabei ja immer darum, dass das Theater auch im Vergleich zu anderen öffentlichen Ausgaben, nehmen wir, was weiß ich, den Straßenbau zum Beispiel, immer als etwas Überflüssiges bezeichnet wird, was man sich quasi zusätzlich leistet, was aber quasi überhaupt gar nicht vergleichbar wäre mit Straßenbau. Und das ist natürlich die unglückliche Situation, in der das Theater oder Kunst natürlich auch generell steht, dass sie zum einen abhängig ist, natürlich, von Förderung, natürlich, also Kunst oder auch Theater, ein Stadttheater wäre natürlich nicht im vollen Maße marktfähig, das muss natürlich öffentlich gefördert werden, wird aber auf der anderen Seite ganz anders behandelt als eben der Straßenbau, der natürlich, was weiß ich, für sehr viele Leute auch eine gewisse Relevanz hat und natürlich auch öffentlich gefördert wird, aber sich nie in der gleichen Art und Weise einer öffentlichen Debatte stellen muss. Das ist quasi so ein bisschen die Relevanzdebatte, über die man im Theater spricht, dass da eben eine ganz bestimmte Verteidigungshaltung immer da ist, dass halt eben die Theater immer in dieser Situation der eigentlich ja auch überflüssigen Bittsteller sind. Und das ist natürlich ja eine unglückliche Situation, in der man eben die eigene Position auch nicht offensiv verteidigen kann, sondern immer eben in dieser eigenartigen Bittstellerposition drinsteckt.
Jetzt haben wir ganz allgemein über das Theater gesprochen. Du hattest aber vorher auch schon rausgestellt, dass sozusagen die Leidtragenden dieser Entwicklung letztlich die Schauspieler sind, die einer enormen Überforderung vielleicht ausgeliefert sind im Zuge dieser Entwicklung. Und deswegen ist die große Frage, welche Lobby eigentlich die Schauspieler selber haben. Und das ist ja auch eine Lobby, die sie nicht nur gegenüber der Stadt haben und nicht nur gegenüber Privatisierungstendenzen, sondern auch gegenüber, ja, sozusagen Intendanten, gegenüber der Leitung direkt am Haus. Und da stellt ihr vor, in Form eines Interviews, das Ensemble-Netzwerk. Um was handelt es sich denn da?
Ja, vielleicht ganz kurz noch eine Ergänzung. Es trifft natürlich nicht nur die Schauspieler, sondern natürlich muss man sagen, es trifft genauso und auch in ganz schlimmem Maße die ganzen Hospitanten und Assistenten und so weiter. Ne? Also in dem künstlerischen Prozess gibt es Leute, die quasi immer relativ schlecht innerhalb wiederum der internen Hierarchie dastehen, und da sind es quasi Schauspieler und dann die ganzen Assistenten und Hospitanten. Die Schauspieler, bei den Schauspielern ist dahingehend nochmal ein Sonderfall, weil die Schauspieler sich immer innerhalb auch quasi der schon existierenden Gewerkschaften im Theater, beispielsweise der Bühnengenossenschaft, nicht wirklich repräsentiert gesehen haben, was in einer gewissen Art und Weise auch eine historische Berechtigung hat, da die Gewerkschaften immer quasi viel stärker im technischen Personal beispielsweise repräsentiert waren. Und deswegen hat sich das in den letzten Jahren herausgestellt, dass es so etwas wie eine Interessenvertretung der Schauspieler und Schauspielerinnen überhaupt erstmal braucht. Und in diese Lücke quasi ist dann das vor 2 Jahren gegründete Ensemble-Netzwerk überhaupt hineingekommen, was überhaupt erstmal versucht, also das Ensemble-Netzwerk versucht, die Interessen eben der Schauspieler am Theater zu vertreten, es geht um sehr grundlegende Dinge, ja. Also es geht um etwas wie das Nichtüberschreiten der vertraglich festgelegten Arbeitszeit, um die Möglichkeit, am Wochenende nicht eine Aufführung und Probe nacheinander zu haben, sondern vielleicht auch mal die Möglichkeit zu haben, eine Pause zu machen oder überhaupt über etwas wie Familie oder Freunde und Ähnliches nachdenken zu können. Also das fängt bei sehr kleinen Sachen im Moment an, ist aber erstmal der Versuch, quasi die Probleme, die man gemeinsam hat, auch gemeinsam zu diskutieren und gemeinsam dann aber auch politische Forderungen zu artikulieren. Und welchen Weg das Ensemble-Netzwerk nehmen wird, das ist noch gar nicht gesagt, aber ich denke, dass es erstmal ein interessanter Ausgangspunkt ist und sicherlich auch eine Sache ist, die man weiterhin beobachten sollte und die doch etwas verspricht.
Weißt du denn, ob es da schon erste Erfolge gegeben hat, was jetzt sozusagen diese Interessensvertretung durch das Ensemble-Netzwerk betrifft oder vielleicht auch Gegenwehr, Skepsis in die Richtung irgendwie?
Naja, von den ersten Erfolgen zu reden, würde ich sagen, der erste Erfolg ist, dass viele Schauspielerinnen und Schauspieler über das Ensemble-Netzwerk reden, dem Ganzen mit Sympathie begegnen und gerade auch die jungen Leute, die teilweise noch in Ausbildung sind, darin quasi etwas Relevantes für ihre eigene Zukunft sehen. Also das heißt, das Ensemble-Netzwerk schafft es im Moment erstmal, das ist noch kein greifbarer politischer Erfolg, aber es schafft es erstmal, die Diskussion zu fokussieren und die Diskussion auch zu verbreitern und für mehr Leute zugänglich zu machen, was erstmal sehr wichtig ist, damit das nicht alles als Privatfrustration nur abgetan wird, sondern damit sich überhaupt sowas wie ein politisches Interesse artikulieren kann. Das Weitere, also es gab jetzt eine erste bundesweite Ensemble-Versammlung, also das heißt, es geht auch darum, sich auch in Persona zu treffen, miteinander zu sprechen. Aber ich würde sagen, dass sich das Ensemble-Netzwerk gerade im Moment noch in diesem Prozess des Konstituierens befindet und jetzt gerade überhaupt erstmal anfängt, so etwas wie eben Interessenvertretung, Lobbyarbeit zu machen und bis jetzt auch auf noch keinen entschiedenen Gegenwind trifft, was sich aber vielleicht auch noch ändern mag.